Es zeichnet sich ja jetzt ab, dass die Pius-Brüderschaft zumindest auf die Vorwürfe reagiert, die ihr gemacht werden. Man hat einen italienischen Priester, der den Holocaust angezweifelt hat, ausgeschlossen. Bischof Williamson wurde zumindest schon mal die Leitung eines Priesterseminars entzogen. Wäre denn unter der Bedingung, dass die Brüderschaft hier ernsthaft Konsequenzen zieht, der Schritt des Papstes für Sie akzeptabel?
Eigentlich ist uns das zu wenig. Wir sehen halt, dass die Pius-Bruderschaft in weiten Zügen das Zweite Vatikanum nicht anerkennt, und zwar in wesentlichen Punkten, zumindest was die Religionsfreiheit angeht und auch die Stellung gegenüber anderen Religionen. Und solange da nicht voll die Position des Zweiten Vatikanums akzeptiert wird, ist das für uns überhaupt keine Frage. Also Pius-Brüderschaft ist eigentlich nicht akzeptabel im Moment.
Das ist ja eine Ihrer Hauptforderungen auch, die uneingeschränkte Anerkennung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ja.
Worum ging es da eigentlich ganz genau bei diesem Konzil?
Ja, dieses Zweite Vatikanische Konzil wurde ja vor 50 Jahren eben angekündigt. Und der Papst Johannes der 23., der hat es getan, weil er gesehen hat, in unserer Kirche ist unheimlich viel los, das muss was passieren. Es gibt an allen Ecken und Enden Forderungen, dass etwas anders laufen muss, und wir müssen uns da weltkirchlich zusammensetzen, drüber reden, Beschlüsse fassen, wie wir als katholische Kirche weitergehen. Und wesentliche Punkte waren also sehr deutlich spürbar in den Gemeinden auch, war zum Beispiel die Liturgiereform. Die bis dahin bestehende tridentinische Liturgie, deren eines Kennzeichen natürlich die lateinische Sprache ist, aber deren anderes Kennzeichen, und das wird immer vergessen, eben diese sehr deutliche Trennung zwischen Klerus und Gemeinde ist, und auch dieser ganz deutliche Opfercharakter. Diese tridentinische Liturgie wurde sozusagen ad acta gelegt. Ein weiterer Punkt dieses Zweiten Vatikanischen Konzils war Dialog, und zwar Dialog sowohl innerhalb der Kirche als auch nach außen. Innerhalb der Kirche nicht nur unter den Geweihten, unter den Priestern, sondern ganz deutlich wurde auch gesagt, also dieses Kirchenvolk, dieses Volk Gottes, das sind alle wichtig, und da dürfen auch alle mitreden, und da sollen sich auch alle dafür einsetzen, dass sozusagen gemeinsam Kirche gelebt wird. In Deutschland hat sich das dann auch herauskristallisiert nach der Würzburger Synode in den Pfarrgemeinderäten zum Beispiel.
Und die Pius-Brüder sind ja nun diejenigen gewesen, die eben diese Beschlüsse nicht anerkannt haben. Die halten eine lateinische Messe, haben die alte Liturgie. Wenn man jetzt aber den Schritt des Papstes ein bisschen allgemeiner sehen würde, könnte das nicht auch heißen, dass er insgesamt einfach versöhnen möchte und dass das vielleicht auch in die andere Richtung gilt, auch in Richtung von fortschrittlichen Kräften?
Also es wäre natürlich wünschenswert, dass er sich auch gegenüber den Fortschrittlichen verhalten würde, aber da gibt es im Moment keinerlei Anzeichen. Es ist eher so, dass völlig ohne Vorbehalte und ohne Bedingungen er diesen Schritt auf die Pius-Brüder vollzogen hat. Und letztlich auch das in gewisser Weise ein Alleingang war, und das denke ich mir, und das sieht man ja auch, einfach nicht mitvollzogen worden ist, und das ist in so einer Gemeinschaft wie der römisch-katholischen Kirche schon ein Problem.
Aber es hieß ja mal, dass er da ein Stück weit hinters Licht geführt wurde, was jetzt so die politischen, die Positionen dieses Bischof Williamson zum Beispiel, der den Holocaust leugnet.
Ja, also ich kann jetzt nur sagen, er war ja auch lange Chef der Glaubenskongregation, und auch als solcher hat er gewusst, womit er es zu tun hat mit den Pius-Brüdern. Also wenn er in Sachen Bischof Williamson hinters Licht geführt worden sein sollte, das kann ich mir vorstellen, aber das ist wirklich dann schon mehr als ein Webfehler. Aber das andere, das hat er gewusst. Also da braucht man ihn nicht in Schutz nehmen. Das hat er gewusst, dass die Pius-Brüder diese wesentlichen Punkte des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht akzeptieren.
Wie bewerten Sie eigentlich die Person von Papst Benedikt jetzt als sozusagen auch als Kirchenpolitiker. Ist das für Sie jetzt eher so ein Fortschritt gegenüber dem vorherigen Papst oder sehen Sie das kritisch?
Also auf kirchenpolitisch würde ich mal sagen, ist er eigentlich mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt, insofern als er Politik überhaupt sehr verhalten begegnet. Also das sieht man zum Beispiel, wie er sich gegenüber politisch engagierten Theologinnen und Theologen gegenüber verhält. Stichwort ist Befreiungstheologie. Was er sicherlich jetzt in einem Sinn fortführt, ist doch die schon sehr konservative, also diese bewahrende und festhaltende theologische Einstellung und möglichst wenig Neuerungen. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, der alte Papst, der hat es einfach drauf gehabt, mit den Leuten in Kontakt zu sein. Der hat sich da nicht so schamhaft zurückgezogen. Der hat gemeinsam mit den Gästen und mit Bischöfen regelmäßig Mittag gegessen und hatte dann also auch Kontakt und hat also mitgekriegt, was in der Welt los ist. Und er hatte also, denke ich mir mal, auch keine Probleme, politische Dimensionen ins Kalkül zu ziehen. Und der Papst Benedikt, vormals Josef Ratzinger, für den ist es einfach schlimm, der hat eine Aversion dagegen. Also politische Theologie ist ein Gräuel und genauso wenig zieht er also politische Wirkungen seiner Entscheidungen ins Kalkül.
Wie viel hängt denn überhaupt ab von der Person des Papstes? Ich glaube, dass viele Nichtkatholiken dieses Amt so ein bisschen sehen, wie das der englischen Königin, auf das man eigentlich nur aus Traditionsgründen nicht verzichten kann. Und die Kirchenpolitik wird eigentlich von ganz anderen Personen gemacht. Wer macht denn die Kirchenpolitik in der römisch-katholischen Kirche?
Also man sieht im Moment ganz deutlich, dass der Papst auch sehr wichtig ist für die Kirchenpolitik, weil, dass es im Moment nicht läuft, hat ganz klar auch er mit zu verantworten. Ich denke mir mal, man kann auch zurückschauen auf Papst Johannes den 23. oder eben seinen Vorgänger Papst Johannes Paul den 2. Das, was diese Leute im Kopf haben, das wirkt sich ganz klar im kirchlichen Leben aus. Die Frage ist halt immer, in welchem Maße beziehen sie die Gesamtkirche ein? Und der momentane Papst, der hat da wenig Interesse dran, auch wenn er früher immer so eigentlich sich dafür eingesetzt hat, dass die Ortskirchen mehr Mitbestimmungsrecht haben oder so. Aber das ist inzwischen völlig vom Tisch. Für ihn ist wichtig, was er denkt und was außenrum gedacht wird. Da muss man halt der Freund des Freundes sein, dann hat man vielleicht Möglichkeiten. Aber so ein wirklich strukturiertes Miteinander scheint es nicht zu geben. Für mich ist eines der Beispiele auch die große Weltsynode der Bischöfe. Da sind viele tolle Themen angesprochen worden, zum Beispiel Aufhebung des Pflichtzölibats oder Zulassung Menschen anderer Konfessionen zum Abendmahl. Das ist alles weg und das wird auch totgeschwiegen, das will er nicht hören und deshalb wird da auch nicht mehr drüber geredet.
Ist es denn eigentlich überhaupt richtig, dass sich die Kirche in gesellschaftliche, politische Diskussionen einmischt oder sollte sich vielleicht besser heraushalten?
Also ich denke mir mal, wenn wir uns den Jesus anschauen, den Jesus von Nazareth, dann war das, was er vorgelebt hat und wofür er sich eingesetzt hat, zutiefst politisch. Er hat sich für die Ausgegrenzten eingesetzt und für die Armen. Und er hat geguckt, wo kann man auch eben in Beziehung auf das eigene Leben da was ändern. Und das ist eine Aufgabe, die haben wir in der römisch-katholischen Kirche wie in allen christlichen Kirchen, dass wir uns einsetzen für ein lebenswürdiges Leben in allen Facetten. Und das kann nicht unpolitisch sein. Ja? Wir sehen das jetzt zum Beispiel auch in Italien, da wird ja ganz klar Politik gemacht von der römisch-katholischen Kirche, wenn es darum geht, diese Koma-Patientin nicht sterben zu lassen. Das ist ganz klar auch eine politische Position. Das muss ja irgendwie von Politikern dann auch letztlich umgesetzt werden. Oder wenn es um, gehen wir mal ganz global, wenn es um die Ausbeutung der Dritte Weltländer geht, das kann der katholischen Kirche nicht egal sein. Auch das ist ein Politikum und genauso kann man da letztlich nicht neutral bleiben, wenn es um den Holocaust geht.
Nun hat man ja doch immerhin den Eindruck, dass diese Debatte was Gutes hat, nämlich dass so eine kritische Stimmung auch ein bisschen die Basis erfasst. Ist das ein richtiger Eindruck überhaupt? Wenn ja, wie weit kann eine Kirchenbasis überhaupt damit kommen bei so einer Kirchenhierarchie?
Also wie weit wir damit letztlich kommen, das kann ich nicht einschätzen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir da möglichst viel damit erreichen jetzt. Auch was halt deutlich wird, ist, dass was gerade so in den letzten Jahren auch als an Lähmungserscheinungen an der Basis aufgetreten ist, dass man sozusagen nur noch mit den Schultern gezuckt hat oder dass man auch weggeguckt hat, weil man gar nicht wissen wollte, was Papst Benedikt jetzt wieder Unmögliches festgeklopft hat. Das ist jetzt im Moment vorbei. Also da gibt es doch ganz viele Leute, die sagen, na, das war jetzt ein Schritt, den können wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Wenn er sich vorher gegenüber Homosexuellen oder gegenüber Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind oder überhaupt gegen Menschen, die verhüten wollen oder gegen Priester, die heiraten wollen, geäußert hat, dann ist das eine Sache. Aber was er jetzt gemacht hat, das war schlicht und einfach ein Schritt zu weit. Da gehen wir nicht mehr mit und jetzt gehen wir auf die Barrikaden.